Aber was mich am meisten fasziniert, ist wirklich, wir haben ja heute wirklich Gefahren, die uns bedrohen. Also ich meine, die chinesische Wirtschaftskriegsführung, das ist ja clever und genial, wie die das machen. Und die kaufen ja halb Italien, haben die schon aufgekauft und die suchen ja, überall sind sie, haben sie ihre Finger drin. Und dann nachher der Islam, der nicht zu unterschätzen ist als schwierige Herausforderung für den Westen, der ja auch mit sehr viel Ölgeld sich überall einkauft. Also, und dann die Russen, die ja traditionell nicht unbedingt die größten Demokraten sind und Freunde des Westens. Also ich meine, wenn man dieses Gemengelage anschaut, geopolitisch, dann bin ich wirklich überrascht, dass das fast keine Rolle spielt in unserem Medienalltag. Herzlich willkommen beim Schweizer Monat. Lukas, Donald Trump macht wieder mal Zahnschmerzen. Er mit seinen Zöllen, er will ja uns ein bisschen irgendwie quälen mit seinen 39% anfänglich. Jetzt ist er bei 15, weil der Supreme Court in Amerika gesagt hat, nein, das geht nicht, das sind illegal, diese Zölle. Trump sucht jetzt andere Wege, um seine 15% durchzukriegen. Was sagst du dazu?
Ja, der Supreme Court hat Trump hier ein bisschen zurückgepfiffen und gesagt, dass der Präsident nicht ohne Zustimmung des Kongresses diese Zölle festlegen kann. Der Präsident hat aber sich davon nicht beeindrucken lassen und hat dann sogleich wieder neue Zölle eingeführt, zuerst 10%, dann 15%. Man kann sagen, es ist eine symbolische Niederlage für Trump. Es ist vielleicht eine Wortmeldung, eine Intervention des Supreme Court. Aber letztlich in der Substanz wird es wahrscheinlich nicht viel ändern. Also wenn Trump will, dann kann er diese Zölle irgendwie rechtfertigen und durchsetzen.
Meinst du, ist das mit dem Supreme Court auch innenpolitisch bedingt, dass die einfach innenpolitisch versuchen, ihn abzuschalten irgendwie oder zu zähmen?
Ich weiß nicht. Ich finde es eigentlich auch ein Zeichen, dass die Gewaltenteilung in den USA offensichtlich noch funktioniert. Und auch, es waren ja auch seine eigenen Richter, sage ich jetzt, also eigenen Richter, republikanische Richter oder von ihm ernannte Richter, die sich dagegen ausgesprochen haben, beziehungsweise für die Rücknahme der Zölle. Und ja, das zeigt schon auch ein bisschen, dass die USA jetzt nicht auf dem Weg in eine Diktatur sind, wie man das immer wieder hört. Und ja, letztlich finde ich grundsätzlich, Zölle sind ja eine Art Steuer und sind Steuer auf Konsumenten, und ergo sollte letztlich auch der Kongress darüber entscheiden. Das ist eigentlich der richtige Weg. Und jetzt mal schauen, ob sich Trump daran hält.
Mhm. Ja, wir werden es sehen. Das fand ich wichtig, was du jetzt gesagt hast. Es ist eine funktionierende Demokratie mit Gewaltenteilung, auch trotzdem, dass viele europäische Medien total hysterisch sind, wenn es um Donald Trump geht und irgendwie jetzt das Ende der Demokratie ausrufen in Amerika schon seit Jahren. Und ich bin eigentlich eh fasziniert, wie obsessed, wie besessen viele Medien bei uns sind. Wenn es um Trump geht, liegt es in seiner Frisur, in seiner Art, wie er spricht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich finde ja, westliche Werte werden heute vor allem bedroht durch China, durch Russland und auch durch den Islamismus, der sehr viele mächtige Verbündete hat, von Katar über die Saudis bis wohin auch immer. Und ich bin nicht überrascht, wie wenig Gewicht diese echten Gefahren für den Westen haben im Vergleich zu Trump, der sozusagen zum neuen Hitler hochstilisiert wird. Das ist absurd und es hat überhaupt keine Balance in Bezug auf Fakten, faktische Bedrohungen geopolitisch. Also ich weiß nicht, wie du das einschätzt.
Ja gut, ich finde schon, dass man kritisieren sollte, was Trump macht, und in vielen Bereichen hat er ja auch schon problematische Züge. Also sagen wir so, die Demokratie, der Rechtsstaat in den USA funktioniert, aber nicht wegen Trump, sondern trotz Trump. Das heißt, ich traue ihm schon zu, dass er versucht, seinen Willen durchzusetzen, auch gegen demokratische Institutionen. Also es gibt ja auch quasi Nachrichten davon, dass er im Hinblick auf die Zwischenwahlen im Herbst eine Nationalisierung von der Wahlen fordert, dass sie also quasi den Kompetenzen der Gliedstaaten entzogen werden. Und das ist natürlich schon problematisch, nicht nur aus Sicht des Föderalismus und des dezentralen Systems, sondern auch der Machtfülle des Präsidenten. Und ich finde, das sollte und darf man kritisieren. Gleichzeitig, klar, es stimmt natürlich schon, es ist immer noch eine funktionierende Demokratie in den USA und wir haben im Vergleich zu anderen Ländern, dort haben wir dann schon mehr Probleme, was die Bedrohung für die liberalen Werte und die liberale Demokratie bedeutet.
Ja, meine Interpretation ist einfach, dass dieser Anti-Amerikanismus, den es schon immer gegeben hat, vor allem unter Linken, der kommt ja aus dem Zweiten Weltkrieg. Man hat eigentlich immer noch ein schlechtes Gefühl, weil man es nicht geschafft hat, selber aus dem Hitler-Problem herauszukommen. Und man hat die Amerikaner einfach gebraucht, ja. Und dass wir sowieso in Europa immer mehr anfällig sind für Totalitarismen. Viel anfälliger als die Amerikaner, muss man einfach sagen. Wenn man die Geschichte anschaut, sind wir viel anfälliger für Nationalsozialisten oder Kommunisten. Ist einfach so. Und aus diesem Gefühl der Unterlegenheit, auch moralisch, haut man halt gern gegen Amerika. Das ist aber schon alt, das Problem. Das hat mit Trump gar nichts zu tun. Vielleicht ist seine Figur einfach besonders geeignet, um dieses Vorurteil quasi lebendig werden zu lassen. Mhm. Und dass man ihn da auf der Bühne dann sieht, diesen Amerikaner, diesen Furchtbaren, den man eh nicht mag. Aber was mich am meisten fasziniert, ist wirklich, wir haben ja heute wirklich Gefahren, die uns bedrohen. Also ich meine, die chinesische Wirtschaftskriegsführung, das ist ja clever und genial, wie die das machen. Und die kaufen ja halb Italien, haben die schon aufgekauft und die suchen ja, überall haben sie ihre Finger drin. Und dann nachher der Islam, der nicht zu unterschätzen ist als schwierige Herausforderung für den Westen, der ja auch mit sehr viel Ölgeld sich überall einkauft. Also, und dann die Russen, die ja traditionell nicht unbedingt die größten Demokraten sind und Freunde des Westens. Also ich meine, wenn man dieses Gemengelage anschaut, geopolitisch, dann bin ich wirklich überrascht, dass das fast keine Rolle spielt in unserem Medienalltag.
Aber es ist ja aus meiner Sicht auch ein Zeichen einer starken westlichen Wertesystems, dass man sich eigentlich selber, wie soll ich sagen, strenger beurteilt und von sich selber höhere Standards einfordert als von anderen, ist natürlich dann umgekehrt auch irgendwie ein bisschen bevormundend und diskriminierend gegenüber anderen, indem man sagt, ja, quasi, ihr könnt ja gar nicht demokratisch und rechtsstaatlich und liberal sein. Von dem her erwarten wir das von euch auch nicht, aber von den USA und von unseren eigenen Staatsführungen erwarten wir das. Und wenn das dann nicht zu 100% eingehalten wird, dann ist das dann zu oberst bei den Medien.
Ja, das wäre jetzt eine sehr wohlwollende Interpretation. Ich sehe das natürlich überhaupt nicht so. Das ist, hat überhaupt nichts damit zu tun. Der Kulturrelativismus, den du hier irgendwie jetzt anbringst, das ist verbreitet, aber das ist für mich paternalistisch. Also die anderen Kulturen.
Genau, sage ich ja.
Ja, aber das ist so primitiv. Die anderen können gar nicht Menschenrechte einhalten und so. Ich finde das scheußlich, ein scheußliches Argument. Und also ich bin da ganz und gar nicht Relativist. Ich bin Universalist. Menschenrechte müssen und sollen für alle und alle Kulturen gelten und dann müssen alle gemessen werden. Das ist mir egal, ob das dann Imperialismus ist. Das ist ein guter Imperialismus, wenn alle die Menschenrechte einhalten müssen. Von daher verstehe ich das nicht. Ich interpretiere die ganze Disbalance zwischen Medienberichterstattung und tatsächlicher Bedrohung in der Welt als völlige Dekadenz. Das ist ja eine Dekadenzerscheinung von dekadenten linken Journalisten, die in der sicheren Schweiz oder in Deutschland in ihren Redaktionsstuben hocken und keine anderen Probleme auf der Welt haben, als auf Trump einzuschießen. Also von daher, ich sehe das ein bisschen, wie sagt man, nicht so nett wie du, sagen wir mal so.
Aber ist es nicht auch normal, dass wir aufgrund unserer Nähe kulturell und wirtschaftlich und so weiter zu den USA, dass wir uns mehr für die USA interessieren als jetzt irgendwie für die neuesten Entwicklungen in der kommunistischen Partei in China?
Ja, aber es ist nicht gesund, weil der Hauptberuf des Journalisten besteht ja eigentlich in der Machtkontrolle und in der auch Gefahren, also im Frühwarnsystem, was ist gefährlich für unsere Gesellschaft, was ist wirklich relevant. Und es ist einfach nicht so relevant, was in Amerika läuft für uns, vielleicht wirtschaftlich schon, aber sicher nicht geopolitisch, sondern es ist sehr wichtig, dass wir unsere Werte behalten können und dass wir unsere echten Bedrohungen kennen. Also ich weiß schon, was du meinst, und das hat schon eine Berechtigung, dass man ja die eigene Kulturnähe sozusagen fördert, aber am Schluss muss man schon auch wach bleiben gegen echte Gefahren und nicht einschlafen. Du kennst ja diesen Satz, wer in der Demokratie einschläft, wacht in der Diktatur auf, oder? Mhm. Und das gilt auch für Journalisten.
Was ich interessant finde bei Trump ist, dass er vieles macht, was eigentlich andere Präsidenten vor ihm auch schon gemacht haben. Er macht es einfach ein bisschen offensichtlicher, also wenn er irgendwie Gerichte übergeht oder ein bisschen mit gezinkten Karten spielt, versucht andere unter Druck zu setzen, dann macht er das relativ öffentlich und ohne irgendwie falsche Scham oder was auch immer. Auch was beispielsweise der private Verkehr oder so angeht. Also wir haben jetzt ja kürzlich die Epstein-Files gehabt und erstaunlich ist, dass Trump bei all dem eigentlich am Ende relativ gut dasteht, weil bei ihm war es einfach klar, er ist ein übler Typ und ein sagen wir jetzt mal, ein schwieriger Typ, was sein Umgang mit Frauen angeht. Und quasi das war die Erwartung, aber dass es dann quasi, dass das quasi auch Leute betrifft, die sich immer als die absolut moralisch stärksten präsentiert haben und eine weiße Weste hatten, bei denen bleibt dann plötzlich viel mehr hängen. Und bei ihm war es dann irgendwie nicht so überraschend, oder? Aber mal schauen, was da noch herauskommt. Oder auch, was beispielsweise Korruption anbelangt, dass er oder seine Familie sich da relativ offensichtlich bereichern. Das stört natürlich, aber das gab es bei anderen vor ihm auch schon, bloß wird es jetzt noch offensichtlicher gemacht. Oder beispielsweise auch die interessengeleitete Außenpolitik. Früher haben die USA dann immer so gesagt, ja, wir greifen den Irak an, aber wir wollen denen eigentlich nur die Demokratie bringen. Wir haben gar keine eigenen Interessen dabei. Es ist alles in einem höheren Interesse. Und jetzt sagt Trump einfach offensichtlich, ja, wir greifen Venezuela an, wir haben Interesse an deren Öl. Und das ist völlig unmaskiert und das ist vielleicht auch etwas, was die Leute dann schockiert, dass er gar nicht erst versucht, das irgendwie hinter einem moralischen Deckmantel zu verstecken.
Ja, das finde ich eine ganz gute Analyse. Das finde ich eine gute Analyse. Und das treibt ja den Rest des Establishments zur Weißglut. Weil die haben natürlich jetzt gelernt, über Jahrzehnte, Jahrhunderte in ihren Schulen Elite zu heucheln und höhere Werte vorzuschieben, haben diese Kunst beherrscht bis ins Perfekte, ja, dass man irgendwelche Moralziele vorschiebt und in Wirklichkeit eigentlich knallharte imperialistische Ziele immer verfolgt. Alle Regimes machen das, alle Politiker machen das. Und jetzt, der tut's einfach quasi ohne diese Masken. Und das treibt natürlich die anderen zur Weißglut, wenn er ja quasi das Spiel ihnen verdirbt. Also erinnere mich ein bisschen, was du sagst, an die Harvey Weinstein, an das Harvey Weinstein-Phänomen. Dieser berühmte Hollywood-Produzent, der alle Frauen irgendwie misshandelt hat oder gezwungen hat, irgendwelche, oder versucht hat, sie zu zwingen für sexuelle Dienste, die Schauspielerinnen, und die ihn dann irgendwie angezeigt und öffentlich so lange unter Druck gesetzt haben, bis er halt ins Gefängnis kam am Schluss. Und dann weiß man ja genau, seit es Hollywood gibt, gibt es die Besetzungscouch. Das ist alles überhaupt nichts Neues. Nur dieser Weinstein hat das anscheinend so offensichtlich gemacht und so plump, wie ein bisschen auch der Trump, oder? Dass dann all das ganze Hollywood-System hat dann so getan, als wäre das völlig neu und ein großer Skandal, wo doch jeder weiß, der die Branche ein bisschen kennt, das ist ja eigentlich, Hollywood ist von Anfang an eigentlich so ein verdorbener Sündenpfuhl, wenn man so will. Und das ist ja das Interessante auch an Hollywood, dass es eben sich nicht an diese Moral hält, die es ständig da in den Filmen hochpredigt. Und interessant, oder? Es braucht anscheinend so Reizfiguren, auch wie auch jetzt in der Politik, um unangenehme Tatsachen sozusagen zu thematisieren.
Mhm. Aber denkst du nicht, da läuft man auch Gefahr, so ein bisschen in Zynismus zu verfallen, dass man dann sagt, so, oh, es ist ja sowieso, das sind alles sowieso verdorbene, eklige Typen und sind sowieso alle korrupt und Sexualstraftäter. Was kümmert uns das dann noch?
Nein, eben, man darf natürlich nicht zynisch sein, man muss einen Realismus haben, man darf von Politikern keine moralischen Vorbilder mehr erwarten aus der Politik. Das soll man bei Heiligen, kann man moralische Vorbildfunktion erwarten, oder bei der eigenen Familie das versuchen im Privatleben, aber sicher nicht von Politikern. Politiker und Regierungen gehören überwacht und die Macht gehört geteilt, weil ich bin überzeugt, das ist einfach ein realistisches Menschenbild. Macht korrumpiert und viel Macht korrumpiert noch viel mehr. Das ist einfach, dass wir sind so, auch wir beide wären korrumpierbar, wenn wir viel Macht hätten. Man muss das realistisch einfach angehen und sehr pragmatisch. Und darum finde ich die Demokratie das beste System, weil es sozusagen mit der Gewaltenteilung die Macht einigermaßen im Zaune hält. Und darum sind wir ja Demokraten, nicht?
Mhm. Genau. Keine Macht den korrupten Sexualstraftätern.
Sehr gut. Lukas, ich danke dir fürs Gespräch. War super, einmal mehr. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Vergessen Sie nicht, uns zu unterstützen. Vergessen Sie nicht, eine Mitgliedschaft beim Schweizer Monat zu lösen. Und gucken Sie nächste Woche wieder dabei. Sind Sie dabei, wenn wir weiter diskutieren über Aktualität.